25 Berserk People.
And now in season 21. Presented by Volksbank. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 21 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Volksbank. Gutes zieht Kreise. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein sechster Gast in Season 21 ist Markus Raunig, Chairman bei Austrian Startups, Podcast-Host Future Weekly, Mitglied im Startup-Rat der Bundesregierung und ganz neuer Vorstand der ganz neuen Stiftung Unternehmerische Zukunft. Lieber Markus, wunderbar, dass das so schnell geklappt hat. Danke und Servus und herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wunderbar, so schnell geklappt. Stiftung Unternehmerische Zukunft, der zweite Teil unseres Gesprächs dann. Das floatet momentan sehr positiv meinen Algo-Feed auf LinkedIn und ihr habt da was, glaube ich, sehr Geiles aufgestellt. Aber dazu später. Zunächst meine Einstiegsfrage. Darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten, Mannerschnitten oder Soletti?
Süßes.
Ich einmal bin ein Süßer. Süßes an dich, ein Süßer. Na, perfekt. Du, Karriere-Werdegang-Podcast auch bei dir. Du hast mit unpackbar lässigen Internships gestartet und ich nehme das erste raus. Montpellier in Frankreich, Midi Libre als Musiker, sage ich mal, Midi als Aktionär, sage ich, Mercato Libre, wird wohl was anderes gewesen sein.
Das war eine französische Zeitung und das war ein zweiwöchiges Internship in unserer Sprachwoche dort. Also ja, okay. du gibst mir gerade einen dezenten Hinweis, dass ich mein LinkedIn-Profil mal aufräumen sollte. Ich glaube, das war ganz am Anfang meiner Karriere, dass ich da alle Internships gelistet habe. Und ja, aber war cool, war gut. Spannende Erfahrung, das war während der Rugby-Weltmeisterschaft in Frankreich, wenn ich mich recht erinnern kann. Und da war ich in der Sportredaktion aushelfend, das war echt cool.
Sport zieht sich eh durch diese ganzen Stationen irgendwie, weil ich auch ein Internship beim ORF finde, da im Jahr 2008, da haben wir die Heim-Euro gehabt, aber du warst kurz danach.
Ja.
Kurz
ja,
nach der Heim-Euro.
Ja. Im Landesstudio Wien, beim Edi Finger und schön, beim Markus Lang, Martin Lang. Ich wollte damals in der Schule Sportmoderator oder Kommentator werden.
Ich auch.
Deshalb, ne, schauen.
Ich wollte das auch werden. Und irgendwie habe ich mir jetzt die Sportwoche-Rechte geholt, dass ich da einen Sportwoche-Podcast machen darf.
Schlecht.
Ja, genau. Ja, es ist sehr viel Impact in allem drinnen, was man so tut. Und ich glaube, das ist bei dir auch so. Darf ich da mal weiter stöbern? Bitte, das ist ja wichtiger Content für mich als Podcaster. Und du bist ja auch Podcaster. Wenn jemand so viel eingibt, irgendwie, ich finde das auch gut. Westbahn stößt man irgendwie auch ins Auge. Das dürfte damals noch sehr jung gewesen sein, das Unternehmen.
Ja, das war damals wirklich noch ein Startup.
Ja.
Das war vielleicht auch so die ersten Touchpoints. Ich bin eigentlich in Richtung Unternehmertum gekommen, weil ich einen Fußballverein, einen Amateurfußballverein gegründet habe. Und echt, da ist irgendwie viel Leidenschaft. Der heißt Royal Rainer FC, weil wir aus der Rainer Gasse, aus der Schule raus gegründet worden sind. Wir spielen in der DSG, also wirklich Amateurfußball, aber das hat mir die Lust am Unternehmertum geweckt, oder was Eigenes aufzubauen. Haben damals auch einen Wettbewerb gewonnen, der vom ÖFB und Samsung gestartet wurde, wo es um den beliebtesten Amateurverein Österreichs ging. Und wir haben den halt irgendwie durch eine gute Facebook-Kampagne haben wir das gewonnen.
Mobilisieren gehört dazu, ne?
Genau, das haben wir damals gelernt. Und dann durften wir ein Match an der Stamford Bridge in London spielen. Das war der Preis. Also das war so die Spitze meiner Fußballkarriere.
Und du, welche Position hast du gern gespielt?
Ich bin ein klassischer, ganz oldschool Neuner Strafraumstürmer.
Echt war so richtig so einer, der dort steht, wo man stehen muss und die Kugel dann rein.
Richtig faul,
aber gut im Kopf. Du schaust aber durchaus fit aus.
Ja, es ist jetzt die letzten Wochen habe ich ein bisschen nachgelassen mit der Fitness.
Weil du viel gearbeitet hast so für den zweiten Teil der Folge, aber du spielst immer noch.
Ich spiele immer noch. Immer noch in diesem Verein. Ja, nicht mehr so erfolgreich. Also meine Torquote hat in den letzten Jahren stark gelitten, aber.
Ich muss kurz nachdenken. Okay. Nein, wir machen doch die Börse People Folge weiter, weil eigentlich hätte ich daraus jetzt eine ganz andere Folge am liebsten mit dir. Nicht am liebsten, weil ich beides gern mache. Aber das sind genau die Dinge, wo ich dann stundenlang reinkippen könnte und hunderte Fragen zu dem Fußballclub hätte. Wie geil ist das nach dem Motto? Wie geil ist das, suche ich auch noch weiter. OMV, ja, börsennotierter Riese aus Österreich, Finance and Projects.
Ja, auch da habe ich mal Konzernluft geschnuppert.
Und wie war's?
Also es war inhaltlich sehr interessant, weil da haben wir Pipeline-Projekte durchgerechnet, aber es hat mir schon auch gezeigt, ich möchte gern ja, selbstunternehmerisch tätig werden und so. Diese Konzernpolitik, ja. Das war nichts für mich.
Aber schadet nicht, ne?
So ist es.
Und wie war die Luft selbst? War das eigentlich schon im Prater damals? Oder das war Prater, ganz ja. neu im Prater, so auch
also ziemlich neu. Wir sitzen neu, jetzt ja. Mit unserem Office da auch in der Creau.
Genau, also das muss damals ziemlich neu gewesen sein. Und dann auch natürlich Pioneers,
ja,
auch so ein Punkt.
Das war dann wirklich der Sprung in die Startup-Szene. Ja. Das war wirklich, da wurde ich ins kalte Wasser geworfen, durfte da die große Startup-Competition als Student organisieren, habe mit bemerkenswerten Investoren und sehr coolen Startups, die dann halt auch in den Y Combinator und Co. gegangen sind, zusammenarbeiten dürfen. Und das hat bei mir viel Dynamik auch geweckt. Und da war dann wirklich der Schritt in Richtung Startups.
Und im Zentrum stand das Pioneers Festival
damals. Genau, ne? Das war eine wirklich bemerkenswerte Startup-Konferenz mit viel Strahlkraft in ganz Europa.
Hofburg, ne?
Genau,
tolle Hofburg. Location. Und du hast da, was hast du da, Fundraising und sowas oder Orga oder was war oder alles?
Ja, also es ging in erster Linie, also die Stelle hat, glaube ich, geheißen Startups und Investors, und es ging darum, da gab es einen großen Wettbewerb. Mhm. Die Top 50 hat das damals geheißen, der Startups, die dann dort zuerst am Tag davor haben sie alle präsentiert, und dann ging es darum, die Top 8 zu küren, da gab es eine Jury. Mhm. Die haben dann auf der großen Bühne präsentiert. Und lustigerweise, da war sogar N26, also unser das deutsche Unicorn mit österreichischen Co-Foundern, die waren damals mit dem Vorgängerprojekt, ich glaube Papaya hat das geheißen, die waren damals in der Competition.
Hat nichts mit Song Contest zu tun.
Hat nichts mit
Song. So ähnlich irgendwie Papilei oder so, ne? Ja, also, keine Ahnung.
Genau, der Eric. Ja. Und die haben es damals nicht geschafft in die Top 8.
Ja.
Das war auch die Reaktion von denen, war schon so bemerkenswert, weil die haben das einfach nicht geglaubt. Die haben geglaubt, das ist ein Fehler, weil die so überzeugt von sich auch waren. Und ich glaube, genau diese Überzeugung brauchst du halt auch.
Ja, vielleicht oft, hast du einen Fehler gemacht, weil du gesehen hast, Nummer 26 und sind nicht unter die Top 8 gekommen.
Irgendwie. Ich habe dann extra noch einmal gecheckt, und das war tatsächlich die Jury-Decision, war damals, dass sie nicht, waren in der Top 16, aber nicht in der Top 8. Mhm. Und aber es war für mich eine wirklich coole Experience.
Und maximale Roots natürlich für das, was du auch heute tust, in der Zeit auch, was die Vernetzung betrifft. Und ich glaube auch, dass die Wirtschaftsuni bei dir eine wichtige Rolle gespielt hat in der Genese dann. Da hast du nicht nur studiert, sondern auch was rausgegründet klingt jetzt, ist ein Blödsinn. Nein, du hast was gegründet, was irgendwie aus dem WU-Umfeld gekommen ist, oder?
Ja, wir haben, also irgendwann war klar, ich will in Richtung Unternehmertum, Startups gehen, habe dann auch in die Richtung studiert, Strategie, Innovation, Management Control, dieser SINC Master, der einige Startups hervorgebracht hat, habe dort auch die war einer der Organisatoren der Entrepreneurship Avenue, der großen Startup-Konferenz auf der Uni, und habe eben selbst auch ein Startup-Projekt, IGA hat das damals geheißen, gestartet mit zwei Studienfreunden, wo es darum geht, so diese klassische Frage, was mache ich heute Abend oder am Wochenende, was gibt es für Events, spielen, ne? Was gibt es für andere Aktivitäten, und da haben wir einen Algorithmus gebaut, der dir personalisierte Empfehlungen gibt. Das hat aber am Ende nicht funktioniert, muss man sagen. Also wir haben da
dazu. Ein
knappes Jahr daran gearbeitet mit viel Leidenschaft und haben auch etliche Competitions gewonnen, aber es ist nicht geflogen.
Austrian Startups, gebe ich dir als Stichwort. Damit verbinde ich dich eigentlich. Wir haben uns immer wieder mal ganz kurz nur gesehen. Jetzt das erste längere Gespräch und gleich ein sensationeller Podcast. Austrian Startups, du bist dort seit 8 Jahren, 9 Monaten, sehe ich jetzt bei LinkedIn. Stell mal kurz Austrian Startups vor, und warst du unter den Gründern dabei? Wie lange gibt es da schon? Was macht ihr?
Also Austrian Startups gibt es seit 2013.
Okay.
Ziel war von
geht
Anfang
nicht
an.
Aus, ja.
Genau. Ja. Das Ziel war von Anfang an, dass man eine Plattform schafft, mit der einerseits eine Community geschaffen wird für die Startup-Szene in Österreich. Also Leute, die hier was bewegen wollen, zusammenbringt, mit Gleichgesinnten zusammenbringt und dadurch auch so ein bisschen eine Bewegung startet. Und andererseits aber auch politisch rundherum die Rahmenbedingungen verbessert. Und ich war von Anfang an in diesem Dunstkreis unterwegs, durch natürlich auch meine Rolle bei Pioneers. Also ich habe Austrian Startups natürlich von Anfang an gekannt, aber bin keiner der Gründer, sondern bin dann als Geschäftsführer dazugekommen, eben Anfang 2017. Und da war eigentlich so der Wunsch, die Organisation zu professionalisieren. Und also aus einer wirklich starken Community, also mein Vorgänger, der Christoph Jeschke, hat da sehr gut aufgebaut, mehr als 20.000 Facebook-Fans, also da war einfach viel Bewegung da. Und da ging es dann darum, wirklich eine Organisation drum aufzubauen. Also wir haben dann nach und nach, haben wir zuerst mal mit geringfügigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen begonnen und dann ging es zu Teilzeit und irgendwann Vollzeit und jetzt ja, sind wir ein Team von, ich glaube, 8 Fulltime Equivalents. Mhm. Also
das ist ordentlich,
Schritt für Schritt sehr organisch gewachsen, aber es ist glaube ich, jetzt schon zu einer sehr professionellen Organisation geworden.
Und irgendwann wird man dann auch Mitglied im Startup-Rat der Bundesregierung. Der ist damals, glaube ich, gegründet worden, 22, und du warst von Anfang an dabei, oder?
Ja, wenn ich mich recht erinnere, war es sogar noch mal früher, weil da zuerst hat Startup-Komitee geheißen.
Ja, genau, sowas, und genau, dann das ist der neue Name, ja.
Ja,
genau.
Ja, also es ist die politischen Namen, aber ich habe, wie vorher erwähnt, ein Ziel von uns ist, die Rahmenbedingungen für Startups in Österreich zu verbessern, dass wir es schaffen, dass hier mehr innovative, wachstumsorientierte Unternehmen hervorkommen, die dann auch wirklich globale Champions werden. Und da haben wir lange Zeit einfach mal von außen gearbeitet und irgendwann kam dann die Idee, in der Politik ein Gremium zu bilden, ein Expertengremium, das dabei unterstützt, hier politisch auch tatsächlich was weiterzubringen. Das ist relativ operativ, also wir treffen uns alle 2 Wochen, schauen, dass wir da auch inhaltlich stark eingebunden sind, zum Beispiel bei der neuen Rechtsform, der Flexco. Mhm. Da waren wir dann auch bei den Dutzenden über Jahre hinweggehenden Roundtables mit Universitätsprofessoren, Notariatskammer etc. dabei und haben dort die Startup-Perspektive vertreten. Also es ist durchaus nicht nur sich einmal im Jahr zusammensetzen und ein paar Ideen schmieden, sondern durchaus auch die legislative Arbeit und probieren hier zumindest etwas zu bewegen.
Und man lernt viele neue Leute kennen, weil er die auch so oft wechseln in der Politik. Irgendwie macht es aber nicht unbedingt leichter, ne? Wenn ja, man immer wieder neue eingrooven, ich verwende das Wort so gern, eingrooven muss, sich überhaupt vorstellen und die Agenda irgendwie positionieren in deren Agenda, die sich auch dauernd ändert. Wie geht es euch aktuell?
Ist ein sehr guter Punkt. Das ist natürlich, man muss dann jedes Mal wieder so die Basisarbeit machen, das Fundament legen, so, warum sind Startups wichtig, was ist warum macht das aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive Sinn? Warum ist das so essentiell auch? Also warum ist das überlebensnotwendig, dass wir die Leitbetriebe der Zukunft hier auch denen ein gutes Fundament bilden? Und da gibt's Auf und Abs. Gibt's auch Personen, die sich persönlich dafür massiv interessieren, die sich dafür einsetzen. Und dann gibt es Personen, die das aus einer Notwendigkeit machen, weil sie halt nicht wollen, dass sich die Startup-Szene aufregt. Aber ja, was schon wirklich hilfreich wäre, ist, wenn man wirklich auf Bundeskanzler- oder Bundeskanzlerin-Ebene, wenn da mal jemand wäre, der sich wirklich für das Thema einsetzt, dann glaube ich, hätten wir nochmal andere Karten.
Ich ziehe eine Person aus der nächsten Überleitung vor, den Daniel Kronin. Der hat gesagt in einem Podcast, den wir vor wenigen Wochen aufgenommen haben, damals anlässlich der Präsentation von Pitch Professor, seinem wirklich genialen Buch, da habe ich mir schon einige Hacks rausgeholt, ja. Da sind irgendwie wirklich gute Erklärungen drin, dass im Kern kurz, ein Fenster kurz offen war, ein kerniges. So hat er es nicht gesagt, ich habe jetzt den schlechten Schmäh gemacht.
Ja, grundsätzlich, es war besonders, also der Christian Kern hatte einen persönlichen Bezug zu dem Thema, gleichzeitig war der Harald Mara Wirtschaftsminister.
Ja.
Und die Kombination war wahrscheinlich unschlagbar von wie sehr sie dem Thema auch offen sind. Gleichzeitig war da dann auch schon auch eine Konkurrenz spürbar zwischen den beiden und dann natürlich nochmal stärker zwischen Kern und Kurz. Und dann hat es das leider ziemlich zerschossen. Das muss man sagen, da gab es echt Momentum. Und dieses Momentum ist dann sehr schnell auch wieder verflogen.
Ich habe den Daniel auch gefragt, warum ihr das geschafft habt. Ich habe gesagt, wir sind so lange am Wecker gegangen, so symbolisch und nachhaltig für die Agenda getrommelt und ganz großen Respekt. Das ist da, das ist sichtbar. Ich sehe dich, euch, die Agenda andauernd in meiner Bubble und ich finde das besser als das, wie wir als Kapitalmarkt lösen können, weil wir sind ein Alien. Und nicht einmal ein Legal Alien, wie das Ding sagen würde. Aber so ist es halt. Daniel Kronin. Mit ihm machst du Future Weekly, den Podcast. Seid auch schon ein Urgestein in der Podcast-Szene. 2019, glaube ich, ist losgegangen. Erzähl ja. ganz kurz über das, über den Podcast. Ich werde den Podcast mit Daniel natürlich verlinken, den wir beide gemacht haben. Aber was tut ihr beide gemeinsam und was ist das Konzept dahinter?
Das, also der Future Weekly hat eigentlich so angefangen, dass wir haben damals in unserer Rolle, Daniel war auch ein Vorstandsmitglied von Austrian Startups, und wir haben circa einmal in der Woche haben einfach telefoniert. Was passiert in der Szene? Was beschäftigt uns? Wo müssen wir uns draufsetzen? Das war, und das war die Basis für den Podcast. Wir haben unter Freunden gesprochen, unter Kollegen und Freunden, und irgendwann hat der Daniel gesagt, er glaubt, dass wir daraus eigentlich, dass wir dieses Gespräch auch aufnehmen könnten und dass das für andere interessant wäre. Und ich muss sagen, ich war tatsächlich eher skeptisch am Anfang, dass das sich irgendwie anhört. Aber er hat mich überzeugt, dass wir das einfach mal probieren. Und ich habe mir ein bisschen Podcast-Technik angeschaut und so weiter, und wir haben halt dann einfach...
Ja, ist ja nicht so schwer eigentlich, ne?
Genau, also es ist einfach bootstrapped losgelegt und waren dann echt sehr überrascht von der Resonanz. War natürlich vom Timing auch gut, weil das, ja, es war gerade im Winter, wir haben im Dezember angefangen und dann kam Corona, das heißt, die Leute waren auch dann viel zu Hause. Wir waren relativ schnell dann im Bereich, glaube ich, Wirtschaft und Technologie auf Platz 1 in Österreich in den Apple Charts. Man muss sagen, die Apple Charts sind natürlich auch immer bevorzugend für neue Podcasts, weil da geht es um die Wachstumsraten.
Ganz oben, genau.
Ja. Aber das war cool, das hat uns Rückenwind gegeben, und so haben wir jetzt über die letzten Jahre.
Ihr seid ein Fixstern, sage ich jetzt mal, als genauer Beobachter, weil ich so ein Zahlenmensch bin. Ich schaue mir das immer alles genau. Ihr seid eigentlich in eurem Bereich die Benchmark, glaube ich mal.
Wir sind so, sehr konstant. Ja. Also man muss auch sagen, sind jetzt seit 2 Jahren sehr, auch nicht mit großen Wachstumsraten. Also ich glaube, wir haben so ein bisschen ein lokales Maximum in der Startup-Szene erreicht. Immer wieder gibt es Überlegungen, wie kommen wir über die Szene hinaus? Aber andererseits finde ich auch, genau das ist ja auch der Charme, dass wir sagen, wir sind sicher bis zum gewissen Grad nischig, aber genau deshalb können wir auch eine Qualität bieten, die interessant ist für unsere Hörerschaft.
Jetzt bin ich neugierig. Ich bin in einem ähnlichen Setup tätig wie ihr, in einer anderen Nische, auch so ziemlich alleine in einer sehr großen, spannenden Nische, und wachse jetzt sehr stark über die nicht vorhandene Sprachbarriere mit den Deutschen. Wie geht's euch? Da wird der in Deutschland auch, oder ist das dann doch eher durch, weil so viel Steuerliches aus Österreich reinfließt, und ist das eher österreichisch pur?
Es ist, von der Hörerschaft ist es 70% Österreich.
Okay, da habe ich nur 50%, ja.
Ja, okay. Also das ist schon, ich glaube tatsächlich auch, weil wir da sehr starke Konkurrenz in Deutschland haben, deutlich. Ja. Also es ist einfach, die schon vor uns da war, also es ist,
also ein Punkt,
ja. OMR oder ein Doppelgänger-Podcast, die da sind, und ja, da sind wir einfach als österreichisches Projekt wahrscheinlich jetzt nicht. Aber das ist ein interessanter Wachstumsmarkt, den wir auch immer wieder besprechen, ob wir uns nicht stärker in die Richtung positionieren sollten.
Ich denke mal, die mal österreichische börsennotierte Unternehmungen, die mit Aktien vertreten sind, die kannst du halt als Deutscher easy über Xetra kaufen irgendwo, ja. Und in ein Startup einsteigen ist vielleicht doch was anderes.
Ist schon schwieriger.
Von der Schwelligkeit her. Und du hast OMR erwähnt, die haben auch tolle Börse-Podcasts, ohne Aktien wird schwer, der Noah Leidinger, ein Österreicher. Wie geht's dir als Pioneers Guy mit dem Festival, das die machen? Ist doch gewaltig, oder? Das war mehr für. Seid ihr da manchmal präsent gewesen schon?
Ich war erst einmal dort. Ja. Ich bin grundsätzlich mittlerweile sehr vorsichtig oder nicht mehr so viel auf internationalen Konferenzen, weil es halt einfach vom ROI mit dem, was wir lokal machen.
Also, und alle wollen ein Autogramm, das hängt sich
an. Sehr charmant.
Genau.
Nein. Ja, also ich bin nicht mehr so viel auf internationalen Konferenzen aktuell. Vielleicht, wenn wir die Stiftung einmal über die österreichischen Grenzen hinaus wachsen lassen, dann kommt das vielleicht wieder mehr. Aber aktuell ist die Aktivität, die wir machen, einfach sehr stark auf Österreich fokussiert und deshalb auch unsere Aktivitäten.
So, und jetzt habe ich eigentlich die Brücke auch spätestens mit dem Daniel Krohn. In eurer jüngsten Folge von Future Weekly, da sprecht ihr unter anderem über Stiftung Unternehmertum.at, ist die URL, und Stiftung Unternehmerische Zukunft ist quasi die Stiftung. Ich habe dich dann in der Sekunde kontaktiert, weil ich dich eben lose kannte und ihr den LinkedIn-Algo wirklich dominiert in diesen Tagen mit tollen Stiftern, einer tollen Idee. Lieber Markus, machen wir mal kurz eine Figurenzeichnung von der Stiftung Unternehmerische Zukunft. Was ist das? Was steckt dahinter?
Also die Kernerkenntnis die uns zur Stiftungsgründung gebracht hat, kommt auch aus meinen letzten Jahren bei Austrian Startups, weil da gibt es eigentlich zwei Perspektiven oder zwei Überzeugungen, die sich sehr stark eingebrannt haben. Einerseits bin ich überzeugt, dass die großen Probleme unserer Zeit nicht von der Politik allein gelöst werden, auch aus meiner politischen Erfahrung. Das ist einfach im aktuellen politischen Umfeld wirklich mutige Entscheidungen zu treffen, ist unglaublich schwierig, nahezu unmöglich. Und das heißt, wir brauchen eigentlich kollektiven Unternehmergeist, die besten Ideen unserer klügsten Köpfe. Und gleichzeitig sind wir genau in diesem Bereich in Österreich wirklich schlecht. Auf allen Ebenen fehlt uns Unternehmergeist. Und das ist etwas, was oft auch gar nicht zuerst einmal so wahrgenommen wird. Und oftmals glauben wir das die Leute auch nicht. Aber es ist egal, in welche Richtung man schaut, egal auf welcher statistischen Ebene, sei es in den Schulen, oder die drittschlechteste unternehmerische Bildung in ganz Europa haben, sei es auf den Unis, wo eine ETH Zürich mehr Spin-offs produziert als alle österreichischen Universitäten zusammen, sei es in der Gesamtbevölkerung, wo zwei Drittel aller Millennials sagen, dass Unternehmen keinen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten, sei es bei der Gründungsdynamik, wo wir den letzten Platz belegen im Europavergleich, wenn es um die Gründungsquote geht, also die Anzahl an neu gegründeten Unternehmen gegenüber der Anzahl der bestehenden. Also egal, wo man hinschaut, uns fehlt das. Und die Kombination führt bei mir dazu, dass ich überzeugt bin, wenn wir es nicht schaffen, hier einen Kulturwandel auf die Beine zu stellen, dann werden wir massiven Wohlstandsverlust in Österreich haben. Und das will ich nicht erleben. Auch jetzt, ich bin frisch Papa geworden vor einem halben Jahr. Ich will in einem Land leben, das funktioniert.
Kurz vor dem Daniel zum zweiten Mal eher der Papa.
Genau. Ne? Genau, ja. Also der Podcast ist
zieht
jetzt
sich durch, ja, genau.
Ordentlich mit Babygeschrei auch unterlegt.
So ein paar Samples reinhauen kann, genau. Ich mir cool vorstellen.
Ja. Und das war die Idee der Stiftung, und da haben wir viel Rückenwind gespürt, weil wir nicht alleine sind mit diesen Überzeugungen. Also wir haben jetzt insgesamt 50 Co-Stifter am Anfang mit an Bord, die das finanziell unterstützen und uns dabei helfen, diesen Kulturwandel in die Wege zu leiten. Die Stiftung soll das Fundament für diesen Kulturwandel bilden, langfristig und unabhängig, also auch über Legislaturperioden, Konjunkturzyklen, Trends hinweg, soll das einfach eine Instanz sein, die für Unternehmertum in Österreich aktiv ist. Und das machen wir über drei unterschiedliche Bereiche. Das erste ist die unternehmerische Bildung. Also wir gehen in Schulen, wir unterstützen Initiativen in Schulen, die Unternehmertum dort verankern. Da gibt es eine Initiative, die wir jetzt ganz, wo wir den Fokus im ersten Jahr drauf legen, ist die Youth Entrepreneurship Week. Das ist sowas wie der Schulskikurs für Unternehmertum, weil wie ist Österreich so zu einer erfolgreichen Skination geworden?
Wo die jungen Leute fragen, was ist das, ne? So Schulskikurs, leider.
Leider. Ja. Du hast vollkommen recht. Ja. Also das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so, aber in den 70er und 80er Jahren, jedes Kind in Österreich hat einen Schulskikurs gemacht. Das hat den Funnel massiv geöffnet, ja, und hat dazu geführt, dass wir in den 90er Jahren Rennen hatten, also Weltcup-Rennen, wo die ersten neun Plätze nur, ja, Österreicher sind. Und genau das wollen wir für Unternehmertum erreichen. Deswegen auch die Idee des Schulskikurs. Das heißt, es ist eine Unternehmerwoche in Schulen, wo Jugendliche einfach mal lernen können, wie sie seine eigene Idee umzusetzen. Das zweite neben der Bildung ist die unternehmerische Aktivierung. Da geht es darum, unsere klügsten Köpfe mehr für eine unternehmerische Karriere zu motivieren. Das heißt, interdisziplinär zusammenbringen und schauen, dass die nicht irgendwo versumpern, sondern halt das auch als Verantwortung sehen, dass sie ihre guten Ideen, ihre gute Forschung auch umsetzen. Das dritte ist das Bild von Unternehmertum in der Breite. Da geht es einfach darum, dass wir ein realistisches Bild von Unternehmertum schaffen, dass Menschen verstehen, was es heißt, Unternehmer, Unternehmerin zu sein, nämlich Verantwortung zu übernehmen, und dass dieses Bild greifbar wird, sichtbar und machbar.
Da sage ich mal für meinen Gedanken, gut, danke, dass ihr das tut, und es geht quasi um philanthropisches Engagement. Ihr habt 50 Stifterinnen und Stifter in einer ersten Runde gewonnen. Ich darf dich auch unter den Stiftern finden und zwei Schnittmengen Menschen wieder. Der großartige Andreas Dreichel, der für mich die Person ist, der beide Welten irgendwie in seinem Mindset verkörpert und das auch sagt. Also er sagt, eurer Bubble denkt die Börse mit, und er sagt, unserer Bubble denkt die Startups mit. Ich finde es großartig. Ja. Also mehr von diesem Style, und natürlich dann Norbert Zimmermann, den man bei uns in der Börse-Bubble halt vor allem von Schöller, Blackman, Oilfield, Berndorf-Gruppe auch sehr gut kennt und einer meiner Lieblingsgäste im Podcast auch mit Richtung Saxophon und so weiter und so fort. 50 Stifter Closing, aber das war es noch nicht. Man kann weiter dabei sein, auch da ein paar Worte dazu bitte.
Ja, ganz bewusst auch der Schritt, eine offene Stiftung zu machen. Ja. Also das ist ja durchaus nicht der Standard in Österreich. Viele geschlossene Stiftungen, wo halt dann für immer die, die am Anfang dabei sind, das sind die, die es dann auch tragen. Wir glauben, dass wir brauchen einen ganz breiten Schulterschluss, um diesen Kulturwandel zu erreichen. Das heißt, es wird möglich sein, für zusätzliche Stifter mit an Bord zu kommen. Und wir machen Ende Oktober ein zweites Closing. Und da ist das Ziel, da öffnen wir das für zusätzliche Unterstützer, für zusätzliche Stifter. Ab 10.000 Euro pro Jahr kann man da dabei sein. Und gibt jetzt auch schon erste Zusagen. Zum Beispiel der Bernhard Niesner hat schon zugesagt, dass er mit dabei ist. Auch einiges an weiteren Interesse. Also ich glaube, dass wir da nochmal eine sehr schönes zweites Closing auf die Beine stellen werden.
Ja, und das ist auch ein tolles Netzwerk irgendwie. Ich kann die Homepage empfehlen. Die werden wir natürlich in den Shownotes verlinken, so wie auch den Podcast, den wir besprochen haben. Und die Frage des Call to Action. Mich interessiert das jetzt. Wie mache ich das? Finde ich das alles über die Homepage oder wie gehe ich es an?
Ja, also auf der Homepage gibt es einen Bereich Unterstützen, auch unten immer einen Call to Action Button zum Unterstützen. Und dort gibt es dann ein Feld, das heißt Stifter werden. Mhm. Und wenn man da draufklickt, dann schreibt man eine E-Mail an vorstand@stiftungunternehmertum.at. Und die kommt dann zu uns und dann melden wir uns mit mehr Infos. Auch gerne, falls man Fragen hat, kann man sich daran einfach an uns wenden. Und wenn man dann weiß, das passt, ich will dabei sein, dann gehen wir in die Formalitäten fürs zweite Closing Ende Oktober.
Mir taugt auch die Homepage, wie sie gemacht ist und die ganzen Social Media Buttons mit den verschiedenen Rollen. Und Rollen, ich habe dich auch als einer der 50 ersten Stifter jetzt kurz genannt. Du bist aber auch im Vorstand. Auch da, wer bildet mit dir den Vorstand?
Also gemeinsam mit mir im Vorstand sind die Monika Köppel-Turiner, die, und das ist uns sehr wichtig, die wissenschaftliche Perspektive einbringt, weil wir wollen da nicht nach Bauchgefühlen arbeiten, sondern wir wollen das fundiert machen und auch messen, wie unser Impact dann halt auch tatsächlich sichtbar wird. Und andererseits ist die Lisa Marie Fassel mit mir im Vorstand, die ist Gründerin und Fondsmanagerin vom FANDEF, also ein VC-Fonds, und bringt natürlich einerseits die Erfahrung im Management von Kapital mit, aber auch im Fundraising. Das heißt, ich glaube, wir sind da sehr gut aufgestellt mit den unterschiedlichen Perspektiven. Ich bringe die Community-Perspektive mit der Erfahrung von Austrian Startups und bin auch quasi als im Namen von Austrian Startups da Stifter. Also Austrian Startups ist quasi einer von diesen 50 Co-Stiftern und wenn man so will, ist es auch ein bisschen ein Spin-off von Austrian Startups.
So, und eine Person aus eurem Team möchte ich noch nennen, die Luisa Schiffke, sie ist die Geschäftsführerin, also da fällt dann alles, was so Tag für Tag reinfällt.
Genau.
Ihre Agenten rein.
Die operative Umsetzung.
Hast du auch einiges an Erfahrung damit? Hier bist du der Vorstand.
So ist es. Es ist auch die Luisa, muss man sagen, hat die letzten Jahre gemeinsam mit mir bei Austrian Startups gearbeitet, hat eben ganz spezifisch dort auch den Bildungsbereich verantwortet, also der Bereich, der jetzt auch in der Stiftung ein Zuhause findet und dementsprechend war sie für mich die logische Wahl und eine Wahl aus absoluter Überzeugung, weil wir gesehen haben, wie viel gute Arbeit sie auch in den letzten Jahren gemacht hat. Das heißt, ich bin mir sicher, sie wird einen großartigen Job hier machen.
Das ist ein bisschen eine schwierige Frage vielleicht, aber wie geht ihr mit Politikern um? Ich meine, das wird vielleicht wohl nicht so sein, dass die persönlich Stifter sein wollen, weil es vielleicht auch nicht dürfen oder so. Aber wie positioniert man sich der Politik da gegenüber, wenn die ins Stiftungsteam kommen wollen?
Also das ist eine sehr gute Frage. Meine persönliche Meinung ist, wir müssen schauen, dass wir keine politische Färbung bekommen. Das soll ganz bewusst eine überpolitische, eine unabhängige Initiative bleiben. Das heißt aber nicht, dass wir nicht Touchpoints mit der Politik haben. Ja. Dementsprechend, ich glaube, wir öffnen uns da auch bewusst, aber wir öffnen uns allen. Und wir schauen, dass wir da auch, wenn wir etwas in diese Richtung machen, dass wir es dann auch wirklich mit allen machen.
Das Einzige, was ich dir jetzt, Achtung Scherz, ja, nicht glaube in dem Gespräch, ist, dass wenn wir jetzt im Strafraum stehen und ich bin der Verteidiger, du nicht trotzdem einnetzen würdest, obwohl es jetzt zu viel für diese Stiftung gearbeitet hat.
Ja, ich hoffe, ich
weil kann. Weil das ist doch ein Instinkt irgendwie, oder? Das ist doch wie beim Unternehmertum, wenn die Chance da ist, dann muss man doch das ergreifen und ich finde das toll, wie schnell ihr das auch hochgezogen habt.
Ja, wobei, diese Instinkte, das sage ich dir auch, das ist schon das, was am meisten darunter leidet, wenn man mal ein paar Wochen nicht spielt. Also da muss man dann echt wieder so
ich war nie Strafraumstürmer.
Reinkommen, damit diese Instinkte wieder geweckt werden.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber Fußball bleibt ja natürlich. Und eines, wir haben jetzt lange über ganz spannende neue Ideen. Ich glaube, eine ganz wichtige Initiative, weil es wird in die Köpfe reingetrommelt durch immer mehr Menschen und ich finde das großartig. Das Motto der Staffel ist der neue Slogan irgendwie von der Volksbank, die das präsentiert. Und das Motto heißt:
Gutes zieht Kreise. Volksbank.
Ja, Gutes zieht Kreise als Motto. Ich glaube, du hast auch eine Assoziation dazu. In Wahrheit das, was wir jetzt drüber geredet haben, oder?
So ist es. Zeit. Das ist unsere Überzeugung. Wir machen das für eine neue Gründerzeit. Wir machen das aus voller Überzeugung.
Und das, was ihr da macht, wir brauchen mehr Gründer in Österreich, ist die Botschaft, aber auch ein Unternehmertum, das ein bisschen mit einem anderen Blickwinkel betrachtet wird. Ne?
Genau, und auch Unternehmergeist im Sinne von, es muss nicht jeder Unternehmer werden, aber dass man unternehmerisch an Sachen rangeht, dass man jedes Problem als Chance wahrnimmt, dass man Pilot im eigenen Leben ist und nicht Passagier, das ist, glaube ich, das Fundament für eine funktionierende Volkswirtschaft.
Wunderbar. Lieber Markus, ich spiele schon die Abspannmusik. Danke, dass das so schnell geklappt hat. Highlight-Folge für mich natürlich, verlinkt wird all das sein, was wir jetzt besprochen haben, auch die Folge mit dem Daniel und natürlich auch, wie man Stifter werden kann bei der Stiftung Unternehmerische Zukunft. An euch da draußen, danke fürs Reinhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Vielen Dank für die Einladung.
Wunderbar, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ciao.
Mein Geld liegt bei meiner Volksbank und finanziert dort Kindergärten oder lokale Unternehmen, woraufhin die wiederum anderen lokalen Betrieben Aufträge geben, also mir.
Denn damit alle profitieren, sind im Volksbankenverbund mindestens 95% der Finanzierungen regional.
Gutes zieht Kreise.
Volksbank.